Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute begrüße ich Dr. Daniela Reitz. Sie ist Chefärztin in der Geburtsklinik im Elisabeth-Krankenhaus in Essen, kennt sich mit Geburten aus, mit Schwangeren und mit unserem heutigen Thema, was mir sehr am Herzen liegt, mit Risikoschwangerschaften, schwanger ab 35. Ich freue mich erstmal, dass Sie heute Zeit haben, mit mir zu sprechen, Frau Dr. Reitz. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch.
Ich war zweimal eine Risikoschwangere sozusagen. Ich habe meine beiden Kinder über 35 bekommen. Ich war bei der ersten Schwangerschaft 37, bei der zweiten 41. Und ich muss sagen, dass dieses Wort, wenn ich es gelesen habe, beschäftigt man sich ja mit in verschiedenen Büchern oder so, das hat mir immer ein ungutes Gefühl gemacht. Ist das denn eigentlich aus Ihrer Sicht auch wirklich eine Risikoschwangerschaft? Oder warum ist es eine Risikoschwangerschaft, wenn man schwanger ist und älter als 35?
Also es gibt verschiedene Probleme, die häufiger auftreten, je älter man wird. Ich glaube, der Begriff Risikoschwangerschaft ist ja auch erstmal etwas, was dazu dient, das Ausmaß von Untersuchungen in der Schwangerschaft zu definieren. Eigentlich ein Begriff, der von Krankenkassen geprägt wurde. Es gibt eben eine normale Schwangerenvorsorge und wenn man eine sogenannte Risikoschwangere ist, dann werden mehr Untersuchungen bezahlt. Und das ist natürlich so, dass es in den Mutterpass, den man ja immer bekommt mit der Schwangerschaft, da ist dann innen drin sowas, da kann man ankreuzen, ob bestimmte Auffälligkeiten in der Schwangerschaft da sind. Und wenn man irgendwo ein Kreuzen bei Ja macht, dann ist man eine Risikoschwangere. Und über 35 ist zum Beispiel auch ein Ja. Das kann aber auch alles sein von irgendwie Vorerkrankungen, Asthma, Diabetes, Bluthochdruck, alles Mögliche. Wenn man Zwillinge erwartet, kann einen zu einer Risikoschwangeren machen. Aber eigentlich sozusagen ist der Begriff der Hintergrund natürlich, dass es eine Unterscheidung ist für den Umfang von Vorsorgeuntersuchungen, die erstmal von den Krankenkassen sozusagen bezahlt werden.
Eigentlich ja dann auch was Gutes. Also wenn es mehr Vorsorgeuntersuchungen gibt, die ich in Anspruch nehmen könnte und die dann bezahlt werden, ist es ja eigentlich erstmal was Positives.
Genau. Auch wenn der Begriff nicht schön klingt.
Nee, finde ich auch. Aber mir ist auch noch kein anderer Guter eingefallen irgendwie. Vielleicht ergibt sich das ja noch in unserem Gespräch. Schwanger über 35, was sind die Risiken? Also was kann anders sein, als wenn man vielleicht schwanger ist mit 28, die Schwangerschaft? Was verändert sie, wenn man älter ist?
Also gut, das eine ist natürlich schon der Weg, schwanger zu werden, wird schwieriger, je älter man ist. Das hat man vielleicht nicht so im Blick. Und wenn man schwanger geworden ist, dann hat man es ja offensichtlich auch geschafft. Aber einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, schwanger zu werden, die nimmt ab, je älter man wird. Das ist, glaube ich, das eine, was sozusagen schwierig wird, wenn man einen Kinderwunsch aufschiebt sozusagen ins Alter. Das andere ist schon am Anfang der Schwangerschaft, es ist so, dass je älter man wird, desto größer ist das Risiko, dass das Kind mit Chromosomstörungen auf die Welt kommt.
Also nicht, woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir ja sozusagen in unseren Zellen jedes Chromosom doppelt haben und das in der Eizelle und in der Samenzelle ist eben nur ein einfacher Chromosomensatz und dass aus einem Doppelten ein einfacher wird, das ist ja eigentlich ganz schön kompliziert und je älter man wird, desto häufiger kommen da Fehler in der Verteilung vor. Die meisten Fehler, wenn zu viel oder zu wenig ist, sind mit dem Leben nicht vereinbar und es kommt einfach zur Fehlgeburt und es gibt wenige Fehlverteilungen, die dann hinterher dazu führen, dass ein Kind überhaupt lebensfähig zur Welt kommt. Das häufigste ist sozusagen die Trisomie 21, das Down-Syndrom. Und das weiß man eben, je älter man wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schwanger ist mit einem Kind, zum Beispiel mit einem Down-Syndrom oder wenigen anderen Erkrankungen. Nichtsdestotrotz, auch wenn man 40 ist, ist die Wahrscheinlichkeit nur 1% oder unter 1%. Also in den allermeisten Fällen wird es ja ein Kind sein, was nicht von einer Chromosomstörung betroffen ist.
So. Weniger als 1% tatsächlich, ja.
Das ja, ist oder 1%. Also so, man 1%. Ist so, wenn man jetzt 45 Jahre alt ist, dann geht es schon Richtung 4%. Aber tatsächlich ist es so, dass das Risiko, wenn man 40 ist, oft nicht so groß ist, wie das in der Vorstellung der Frauen so ist.
Welche Ängste oder mit welchen Ängsten erleben Sie die Patientinnen, die Schwangeren über 35? Was sind die häufigsten Fragen, die Sie beantworten müssen, die häufigsten Ängste, die Sie bemerken?
Ich glaube, das kommt ja immer darauf an, welchen Weg zu einer Schwangerschaft man gegangen ist. Wenn man ganz unkompliziert schwanger geworden ist, dann ist man oft ja unbedarfter, als wenn man jetzt schon einen Weg hat mit künstlicher Befruchtung, mit langjährigem Kinderwunsch und es dann endlich geklappt hat. Das ist so meine Erfahrung. In den meisten Fällen, ich sage immer, 35 ist für uns heute eigentlich auch noch kein Alter. Wenn man 40 oder älter als 40 ist, dann kommen natürlich bestimmte Erkrankungen häufiger, wie ein Diabetes in der Schwangerschaft, wie Bluthochdruck in der Schwangerschaft. Auch tatsächlich die Rate an Mehrlingen wird dann wieder mehr.
Wie kommt das denn? Also warum kriegt man dann Mehrlinge, je älter man ist? Woran liegt das?
Ja, manche Sachen versteht man auch nicht, wie das hormonell zusammenhängt.
Okay.
Aber so. Und damit steigt natürlich dann bestimmte Komplikationen in der Schwangerschaft. Weil es ist auch so, wenn die Mutter einen Bluthochdruck hat, das hat eben auch Auswirkungen auf die Blutgefäße, auch von der Plazenta, also vom Mutterkuchen, die kindliche Versorgung, auch bei Diabetes. Und das bedeutet, dass man einfach der Schwangerschaft eine andere Aufmerksamkeit widmen muss.
Ich hatte das Glück, dass ich weder Diabetes hatte noch Bluthochdruck. Also die Schwangerschaften waren super. Ich habe die in guter Erinnerung und fand das auch eine besonders und eine schöne Zeit. Nochmal besonders, wenn man das erste Mal vielleicht auch schwanger ist, wird man sich dann irgendwann mit dem Gedanken irgendwie auch innerhalb der Schwangerschaftszeit auseinandersetzen müssen. Mache ich Vorsorgeuntersuchungen? Möchte ich wissen? Oder möchte ich erfahren, ob es dem Baby gut geht? Und da gibt es ja unterschiedliche Art und Weisen. Welche Vorsorgeuntersuchungen bzw. welche Untersuchungen gibt es in welchem Stadium der Schwangerschaft? Frage ich erstmal so.
Also am Anfang der Schwangerschaft gibt es natürlich die normale Mutterschaftsvorsorge, die sich aber eigentlich nur darauf beschränkt zu gucken, ist das Baby wirklich in der Gebärmutter eingenistet, ist es ungefähr zeitgerecht entwickelt und natürlich verschiedene Blutuntersuchungen, die gemacht werden. Und heute werden die Frauen ja schon, aber egal in welchem Alter, eigentlich sehr früh damit konfrontiert, will ich mehr über mein Baby wissen. Man kann schon auch in den ersten 3 Monaten sich die Organe vom Baby angucken, kann schon schwerwiegende Fehlbildungen erkennen und kann Screening-Untersuchungen machen, ob das Kind eine Chromosomenstörung hat. Und gerade natürlich, wenn man über 35 ist, muss man sich einfach die Frage stellen, möchte ich das überhaupt wissen? Was wäre denn die Konsequenz, wenn das Kind eine Trisomie 21, also ein Down-Syndrom hat? Dann ist man natürlich immer im Konflikt, Schwangerschaft weiter fortführen, kann ich mir das vorstellen? Und das ist, glaube ich, was man ja vorher für sich überlegen soll, will ich mich dem überhaupt aussetzen, ja oder nein? Und wenn man sozusagen sagt, okay, ich möchte das wissen, entweder um mich darauf einzustellen oder weil ich mir das absolut nicht vorstellen kann, dann gibt es verschiedene Untersuchungen, von Ultraschalluntersuchungen zu jetzt Bluttests, zu eben auch solchen Punktionen von Fruchtwasser, um das zu untersuchen.
Ich habe mich in beiden Schwangerschaften, ich persönlich habe mich gegen invasive Untersuchungen entschieden. Also ich wollte zum Beispiel keine Punktion, ich wollte keine Fruchtwasseruntersuchung, aber ich wollte gern alles machen, was nicht invasiv ist. Also Blutuntersuchungen waren möglich und auch verschiedene spezielle Ultraschalluntersuchungen. Können Sie erklären, wozu die dienen und was man dort sehen oder berechnen kann?
Also das Ersttrimester-Screening ist eine Kombination aus einmal Ultraschallmarkern. Die Nackenfalte ist das bekannteste, aber es gibt noch verschiedene Werte aus dem Herzen sozusagen, von der Durchblutung, die man sich angucken kann, ob ein Nasenbein da ist beim Kind oder nicht. Und das in Kombination mit Hormonwerten aus dem Blut kann man ein Risiko berechnen für vor allen Dingen eine Trisomie 21. Aber wenn man ein Ersttrimester-Screening spezialisiert macht, wie zum Beispiel ich, aber auch andere Kollegen in der Region, dann dient es natürlich viel mehr auch zu gucken nach den Organen vom Baby. Man kann die Hirnanlage schon sehen, man kann das Herz, selbst wenn es 2 Millimeter ist, man sieht es schlagen, man sieht die Herzkammern schon, man sieht die Blutgefäße schon, man kann gucken, ob ein Magen da ist, Blase, also man sieht die Ärmchen, die Fingerchen, alles kann man eigentlich schon sehen, selbst wenn das Kind erst 7 bis 8 Zentimeter von Kopf bis Fuß ist oder bis Po ist. Und insofern kann man eigentlich in dem Stadium auch ganz viel sehen schon, ob das Kind sich wirklich gut entwickelt. Und es ist ja immer so, dass wir die Untersuchungen als spezialisierte, ich sage jetzt mal Pränatalmediziner, vor allen Dingen machen, um Schwierigkeiten zu erkennen und dem Kind zu helfen im Verlauf dann der Schwangerschaft. Denn tatsächlich gibt es heute auch schon zum Beispiel Operationen am Kind im Mutterleib, die dem Kind auch, wenn es eine Fehlbildung hat, helfen können, dass es einfach eine bessere Lebensqualität hat.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel weiß man, wenn das Kind einen offenen Rücken hat, also eine Wirbelsäule, die nicht geschlossen ist und das Rückenmark raustritt, eine sogenannte Spina Bifida. Das kann man heute schon im Mutterleib operieren und man weiß, dass dann sozusagen die Chancen des Kindes, dass es eigenständig gehen kann, sich verdoppeln durch eine Operation. Und das, die haben ja häufig das Problem, dass sich Hirnwasser sammelt. und dann auch eine Operation gemacht werden muss, das Risiko verringert, also halbiert sich. Das heißt, die Kinder haben einen entschiedenen Vorteil, wenn sie nicht erst nach der Geburt operiert werden, sondern schon im Mutterleib. Und das sind noch andere Sachen, zum Beispiel, wenn die Kinder ein Loch im Zwerchfell haben und dann Bauchorgane in den Brustraum treten, dann kann die Lunge sich nicht gut entwickeln. Auch da gibt es heute schon Operationsmethoden im Bauch der Mutter, damit die Lunge sich besser entwickelt und das Kind besser atmen kann, wenn das sehr schwerwiegend ist, dieses Loch im Zwerchfell. Und auch andere, bei Zwillingen gibt es Probleme, wenn die gerade eineiig sind, sich einen Mutterkuchen praktisch teilen und der eine dem anderen etwas die Blutzufuhr abzapft. Auch das kann man heutzutage schon mit einer Laseroperation im Bauch, kann man diese Querverbindung, dass der eine dem anderen was wegnimmt, sozusagen kappen, damit die Kinder sich beide entwickeln können und nicht eins im schlimmsten Fall dann verstirbt oder sogar beide.
Und das geht, also wie wird die Operation dann gemacht? Wird sie durch die Fruchtblase hindurch gemacht?
Ja, das ist wie so eine Bauchspiegelung durch die Bauchdecke der Mutter in die Fruchthöhle hinein mit ganz feinen Instrumenten, ja.
Wahnsinn.
Und das sind sozusagen ja eigentlich das, worauf es zielt, zu erkennen, ob das Kind Schwierigkeiten in der Entwicklung hat.
Ich kann mich erinnern, dass ich Ultraschalltermine immer sehr schön fand, weil man durch das Optische, was man ja noch sieht, wenn man Glück hat, das Baby schläft nicht, sondern es bewegt sich, vielleicht hat man noch so ein anderes Gefühl, als wenn man es nur im Bauch spürt oder es vielleicht noch nicht spürt, bis zu einer gewissen Woche spürt man es ja noch nicht. Und ich weiß, dass ich mich mit meiner Mutter unterhalten habe, die hat mich in den 70er Jahren bekommen und sie hat kein einziges Ultraschallbild von mir. Und da haben wir uns darüber unterhalten, ja, wie anders die Schwangerschaft man sie erlebt, natürlich zu dieser anderen Zeit, also vor über 40 Jahren noch, sowieso ganz anders, aber wie viel auch mehr Vertrauen einfach da sein musste, weil es ja die ganzen bildgebenden Verfahren gar nicht gab. Erleben Sie es als Ärztin so, dass Sie eher diese bildgebenden Verfahren vor allem auch helfen, also so ein Ultraschall, also eine emotionale Bindung aufzubauen, aber natürlich auch Sachen zu erkennen, dass das eher gut tut? Es gibt ja auch Kritiker, die sagen, warum Ultraschall, viel zu viel, muss man einfach gar nicht.
Also ich glaube, für viele ist das schon ein sehr emotionaler Moment, wenn sie das Kind das erste Mal sehen. Auch eben in Phasen, in denen man es eigentlich noch gar nicht richtig spüren kann. Und ganz manchmal, wenn es ein sehr lange gewünschtes Kind ist, dann sieht man einfach, wie hier dann die Tränen runterlaufen, wenn man das sozusagen diese Realität bekommt. Und ich glaube, das ist schon auch, dass man eine andere Bindung oder ein Gefühl dazu bekommt. Natürlich ist immer, sagen wir, wenn man irgendetwas sich anguckt, dann kann man auch was feststellen, was zu Verunsicherungen führt. Das ist sicherlich so. Aber ich glaube nicht, dass es an dem Ultraschall liegt daran, dass man heute verunsicherter ist, sondern einfach einem allgemeinen Lebensgefühl, dass man Dinge gerne kontrollieren möchte. Und das kann man einfach nicht am Anfang des Lebens. Wir können uns da viel Mühe geben, aber da ist einfach immer noch etwas drin, was unwägbar ist, was überraschend ist. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit, sich darauf einzulassen, dass jetzt etwas kommt, was man gar nicht in der Hand hat. Letztendlich.
Das ist ja auch ein Gefühl, das ändert sich eigentlich nicht mehr. Man, in der Schwangerschaft nicht, dann wird das Kind geboren, da hat man natürlich auch nochmal große Sorge oder man möchte, dass alles gut geht und dann ist das Kind, das eigene Kind auf der Welt und auch dann macht man sich oft häufig Sorgen. Es soll ihm gut gehen, es soll sich nicht verletzen. Dieses Gefühl dieser Unsicherheit, dass man das Leben, wir haben es wahrscheinlich sowieso nicht im Griff für uns oder unter Kontrolle, aber das Gefühl, dass man mehr unter Kontrolle hat, hat man, wenn man für sich alleine sozusagen für seinen Körper zuständig ist oder verantwortlich ist, mehr, als wenn man Mutter wird. Nichtsdestotrotz, das Gefühl muss man einfach auch aushalten, oder? Also man muss das einfach akzeptieren als neuen Begleiter und manchmal ist es gut, vorsichtig zu sein, natürlich, aber manchmal sind Ängste eben auch nicht gut, ne?
Ja, und ich glaube, es ist eben ein eigenständiger Mensch, auch wenn er in dem Körper jetzt erstmal der werdenden Mutter ist. Und man kann einen anderen Menschen einfach nie völlig kontrollieren. Das merkt man ja in anderen Beziehungen auch, aber das ist eben auch in dieser Beziehung schon ganz von Anfang an. So, und das muss man auf einer gewissen Ebene sich drauf einlassen.
Jetzt haben wir über die nicht invasiven Vorsorgeuntersuchungen gesprochen. Es gibt auch invasive. Vielleicht können Sie einmal erklären, was man für Untersuchungen machen kann, wie zum Beispiel die Fruchtwasseruntersuchung, die man so im Kopf hat, oder das Wort ist eher bekannt. Was gibt es da für Untersuchungen? Was können die zeigen und wann raten Sie die?
Also das Erste würde ich nochmal sagen, was ja jetzt Seit ein paar Jahren sind eigentlich diese Blutuntersuchungen, dass man genetische Untersuchungen aus dem mütterlichen Blut machen kann. Und seit Juli diesen Jahres ist das auch eine Krankenkassenleistung. Vorher war das mit mehreren hundert Euro.
Ich weiß, bei mir wurde es leider noch nicht bezahlt. Gut, dass es jetzt so bezahlt wird.
Genau. Es ist sehr teuer und hat damit ja auch für manche Frauen bedeutet, dass sie es einfach nicht leisten konnten. Jetzt ist es so, wenn man das Gefühl hat, man möchte das wissen und es ist wichtig für einen, für die Schwangerschaft, dann wird es von der Krankenkasse bezahlt. So. Und eigentlich eine invasive Diagnostik, so eine Fruchtwasseruntersuchung oder früher in der Schwangerschaft kann man eine Punktion vom Mutterkuchen, also von der Plazenta machen. Das empfehle ich eigentlich dann, wenn bei dem Kind wirklich irgendetwas auffällig ist an Fehlbildung, dass man denkt, okay, das ist doch wahrscheinlich eine Chromosomenstörung. Und um das einzuschätzen, welche Sorte Störung das ist, was das bedeutet fürs Baby, da ist es natürlich dann hilfreich, auch genau die Chromosomen zu untersuchen.
Was beobachten Sie an Reaktionen? Also was macht die Mutter, was machen die Eltern, wenn sie so eine Untersuchung dann durchführen lassen und es bestätigt sich zum Beispiel ein Chromosomendefekt oder eine ernsthafte Erkrankung? Wie gehen die Frauen damit um?
Ich glaube, es gibt natürlich Reaktionen von Schock, von Trauer, von Fassungslosigkeit, die allen gleich ist. Aber ansonsten ist der Umgang damit so unterschiedlich, wie Menschen sind. Es gibt ja Menschen, die sagen, das ist für mich zum Beispiel ein Kind mit dem Down-Syndrom, das können wir einfach gut machen in der Familie. Die bekommen das Kind und es gibt irgendwie Menschen, die sagen, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder es gibt einfach Gründe in der Familie, dass man einfach sagt, ich habe schon ein Kind, was sehr viel Aufmerksamkeit braucht, das schaffen wir nicht nochmal. Aber da würde ich sagen, kann man nicht sagen, das ist so oder so, sondern das hängt ganz von den Lebensumständen der Frauen ab. Davon, was man vielleicht schon für Erfahrungen gemacht hat mit anderen Menschen und wie man sein eigenes Leben sich vorgestellt hat und ob man einfach die Kapazitäten hat, das miteinander zu tragen in der Familie oder nicht.
Wie gefährlich sind diese Untersuchungen oder welche Risiken gibt es dabei?
Also bei diesen Punktionen muss man sagen, heute, wenn das erfahrene Untersucher macht, man hat früher gesagt, die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt ist 1%. Man weiß eigentlich heute, dass es bei erfahrenen Untersuchern viel weniger ist, vielleicht zwischen 0,1 oder 0,5%.
Wenn jetzt aber bei allen Screenings und bei den Ultraschalluntersuchungen soweit erstmal alles gut ist und man ist trotzdem über 35 und hat die Risikoschwangerschaft, sollte man vielleicht noch beachten? Muss man besser auf sich achten als andere Schwangere? Was würden Sie empfehlen?
Ich glaube nicht, dass man etwas grundsätzlich anders machen muss. Also es ist eben so, wir haben ja schon gesagt, das Risiko für bestimmte Erkrankungen wie ein Diabetes ist erhöht. Aber dieser Zucker-Screening-Test wird bei allen Schwangeren heute gemacht, ob man über 35 ist oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auffällig ist, ist größer. Aber natürlich, wenn er unauffällig ist, dann muss man das auch nichts anderes machen. Und vielleicht in der Frühschwangerschaft neben dem Organscreening und dem Screening auf Chromosomenstörungen kann man auch ein Screening machen auf Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft. Das geht tatsächlich schon so um die 12., 13. Woche rum. Und da weiß man heute, wenn man niedrig dosiert Aspirin einnimmt in der Schwangerschaft, dann senkt man das Risiko, dass sich so ein Bluthochdruck in der Schwangerschaft entwickelt. Das ist eigentlich einer sozusagen der Dinge, wo ich sagen würde, okay, wenn man eben schon über 35 ist und ein höheres Risiko hat für eine Bluthochdruckerkrankung, dann macht das vielleicht Sinn, so früh einfach mal zu gucken, besteht bei mir ein Risiko und dann vorbeugend einfach schon Medikamente zu nehmen.
Erleben Sie, ich sage jetzt mal ganz in Anführungsstrichen, reifere Schwangere anders als Junge, also vielleicht mit Anfang 20, Mitte 20, gibt es auch Vorteile?
Ich glaube, auch das kann ich nicht so generell sagen, weil es gibt Frauen, die sind ganz entspannt.
Typsache, ne?
Typsache, ganz entspannt mit ihrer Schwangerschaft, über 35, ganz selbstverständlich damit. Es gibt junge Schwangere, die auch sehr unsicher sind oder sehr viele Ängste haben. Insofern natürlich ist es so, wenn man in seinem Leben vielleicht schon mal ein paar Sachen erlebt oder gemacht hat und das Gefühl hat, man kann sich jetzt voll konzentrieren auch darauf, eben sich erstmal um das Kind zu kümmern oder auf diese Schwangerschaft einzulassen, dann kann es eine Gelassenheit bringen. Aber da würde ich sagen, sind alle Paare sehr unterschiedlich so.
Gibt es Tipps, die Sie hätten? Also kann man entspannter werden oder ist das tatsächlich so etwas, was man einfach vom Typ her, vom Charakter her mitbringt? Und wahrscheinlich spielt da dann auch natürlich eine Rolle, was Sie anfangs schon sagten, wie ist man schwanger geworden, wenn es einfach unproblematisch war, ist es wahrscheinlich schon was, genießt man die Schwangerschaft anders, als wenn man es lange versucht hat oder vielleicht eine künstliche Befruchtung schon nicht geklappt hat. Also wenn das, wenn man einfach weiß, wie hart es auch sein kann, diese Schwangerschaft zu erreicht zu haben, das ist wahrscheinlich auch etwas, was sich auf die Schwangerschaft dann auswirkt, oder?
Ja, das würde ich schon sagen. Ansonsten, ich glaube, es ist schon wichtig, sich gute Begleiter zu suchen oder Begleiterinnen für die Schwangerschaft, sei es eine Hebamme, sei es ein Frauenarzt, Frauenärztin, dem man vertraut, vielleicht auch eine Klinik, der man vertraut, und sich mit denen auch zu beraten, natürlich auch in der Familie. Ich warne immer ein bisschen davor, zu viel zu lesen. Also es wird sehr viel geschrieben, es wird sehr viel Angst gemacht, auch gerade im Internet, über schlimme Erlebnisse. Und das sind ja meistens nur wenige schlimme Erlebnisse, die dann im Internet sehr präsent sind und das Bild verzerren auf das, wie eigentlich die meisten Schwangerschaften laufen.
Das ist so ein bisschen plump gesagt, so wie Kunden im Möbelhaus. Unzufriedene Kunden, die sehen sie alle im Internet, ja. Und die zufrieden sind, die, weiß ich nicht, 90%, die nicht. So, ne?
Ja.
Diese, vielleicht einfach nur nochmal, um das gesagt zu haben, diese verschiedenen Screenings, die Vorsorgeuntersuchungen, in welchem Zeitraum der Schwangerschaft finden sie statt oder bis wann muss man sich entschieden haben, die zu machen? Das ist ja auch nochmal wichtig.
Also es gibt sozusagen, dieses Ersttrimester-Screening ist zwischen der 12. und 14. Woche, das ist schon relativ früh und da kann man schon ganz viel sortieren eigentlich an Risiken. Also sieht das alles gut aus, gibt es ein Risiko für einen Bluthochdruck, muss man öfter gucken. Jetzt diese genetischen Tests, invasive Diagnostiken oder aber auch jetzt diese Bluttests, die kann man theoretisch die ganze Schwangerschaft hindurch machen. Also das ist natürlich klar, je weiter die Schwangerschaft ist, desto mehr stellt man sich die Frage, macht das noch Sinn, das zu wissen, aber die sind jetzt nicht zeitlich gebunden. Die Organe kann man am besten so ab der 20. bis 22. Woche sich nochmal anschauen, wenn das Kind groß ist, aber man das Kind noch gut beurteilen kann. Also das würde ich immer allen eigentlich empfehlen, dass man einmal wirklich guckt, ist das Kind organisch gesund? Und auch um, wenn irgendwelche Probleme sind, die nach der Geburt behandelt werden müssen, damit man die richtige Klinik auswählen kann. Und damit das Kind nicht irgendwo zur Welt kommt, wo man ihm gar nicht eigentlich direkt helfen kann. Und dann muss es als Neugeborenes schon woanders hin verlegt werden. Und das, finde ich, ist eigentlich ja der Sinn, dass man sozusagen weiß auch, wo man gut entbindet.
Auf jeden Fall. Welche Untersuchungen abseits davon würden Sie noch empfehlen? Oder was würden Sie Schwangeren noch empfehlen?
Na, grundsätzlich glaube ich, in Deutschland ist es ja so, wenn alles unkompliziert ist, dann gibt es einfach einen Satz an Vorsorgeuntersuchungen, der mit erstmal drei großen Ultraschalluntersuchungen und vor allen Dingen eben dem Organscreening ist. Es gibt Blutuntersuchungen, wo man natürlich überlegen kann, Toxoplasmose oder Zytomegalie, die sind keine Krankenkassenleistung leider, das machen andere europäische Länder auch anders. Da ist es so, dass die Kinder schon Schäden davontragen können, wenn die Mama sich in der Schwangerschaft infiziert hat. Und das ist tatsächlich noch was, wo man sagen muss, es sind zusätzliche Blutuntersuchungen, die einen gewissen Sinn machen, weil wenn da jemand sich infiziert hat mit, dann würde man zum Beispiel bei Toxoplasmose antibiotisch behandeln. So. Aber das ist nicht Teil der normalen Schwangerenvorsorge.
Wie ist es für Sie als Ärztin, bei den Vorsorgen dabei zu sein, mitzubekommen? Manche Patientinnen sehen Sie ja wahrscheinlich dann in unterschiedlichen Stadien der Schwangerschaft auch. Was sind für Sie so die schönen Momente?
Ach, es gibt viele schöne Momente. Also ich bin natürlich keine klassische Frauenarztpraxis. Insofern kommen zu mir in die Vorsorge schon jetzt Schwangere, wo absehbar vielleicht irgendwelche Risiken auftauchen. Aber ich glaube, meine größte Freude ist, wenn man zusammen durch so eine Schwangerschaft gegangen ist und hinterher geht hier ein Paar mit einem Kind raus und manchmal sind das Situationen, wo man zwischendurch in der Schwangerschaft gar nicht gedacht hat, dass man es schafft, sozusagen überhaupt so weit zu kommen, dass das Kind lebensfähig ist. Also gerade bei Frühgeburtsbestrebungen schon früh in der Schwangerschaft oder wenn Kinder im Wachstum sehr, sehr stark zurückgeblieben sind und man einfach darum bangt, wie viele Wochen man überhaupt noch das Kind im Bauch der Mutter lassen kann. Und wenn man dann es geschafft hat, sozusagen dieses Kind auf die Welt zu bringen und es lebt und wenn das dann nach vielen Wochen vielleicht mit den Eltern hier rausgeht und die sind überglücklich, das ist eines der schönsten Momente, würde ich sagen.
Sie strahlen, auch wenn Sie das gerade erzählen. Das heißt, dieser Faktor, dieser unbiologische, unmedizinische Faktor Hoffnung oder es kann doch gut gehen oder Vertrauen, das ist schon auch sehr wichtig, oder bei all dem, was man feststellen kann.
Ja, also ich glaube, zusammen so einen Weg zu gehen, das ist sehr wichtig. Und das eine ist natürlich, ich bin seit 20 Jahren im Beruf, die viele Erfahrungen und das Fachwissen, was man hat. Aber ich glaube, es ist genauso viel auch einfach den Paaren Mut zu geben, dass es eine Chance hat, dass man noch weiterkommen kann, sich einfach zu freuen über Erfolge, zu beruhigen, wenn was nicht so läuft in der Schwangerschaft. Und ich glaube, das bedeutet auch ganz viel, zusammen einfach durch so eine Schwangerschaft zu gehen und auch zu merken, das sind ja, ist ja für viele so ein Lebenstraum, gerade wenn irgendwie es schon mehrere Fehlgeburten oder so gab, wenn das dann gelungen ist, dass hinterher doch das Paar mit dem Kind hier nach Hause gehen kann. Das ist so eine Freude und so ein Glück, das ist also ein großes Geschenk, da teil zu sein.
Und da ist es einfach auch egal, ob man über 35 ist oder unter 35 oder über 40 oder 45. Das kann immer alles gut klappen und da gibt es verschiedene, ganz, ganz viele schöne Beispiele, die Sie schon hier erlebt haben. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen guten Tipps, für die guten Erklärungen auch. Jetzt haben wir nicht wirklich ein neues Wort gefunden für Risikoschwangerschaft. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen zumindest das Gefühl geben konnten, dass es nicht unbedingt Risikoschwangerschaft bedeuten muss, wenn man älter als 35 ist.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Folgt mir gern auf mamalapap.podcast bei Instagram. Da bekommt ihr nämlich noch zusätzliche Informationen zu den Themen der Woche und ihr seht auch, wie die Gesprächspartner aussehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch und bitte niemals vergessen, ihr Mamas seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.